Die Predigt von letzter Woche, da wollte ich euch noch mal kurz drauf ansprechen. So machen wir das in meinem Vaterhaus. Wenn ich jetzt im Vaterhaus wäre, dann käme die unvermeidliche Frage: Und Kinder, was haben wir denn letzte Woche gehört? Und die Kinder würden größtenteils betroffen zu Boden gucken, denn sie haben keine Ahnung. Und einige Kinder würden natürlich in Arm recken und gleichzeitig laut reinrufen und sagen: Ja, ich weiß es doch noch, die Annemarie hat doch von den Punkten erzählt. Ja, von den blauen und braunen und grünen Punkten. Wisst ihr das noch? Worum ging es denn da? Es ging um Gemeinschaft. Gemeinschaft zwischen alt und jung, vorgesagt. Um die Einheit zwischen den Generationen. Es ging um, vielleicht können wir das einblenden, Malachi 3. Wo es heißt, ein Herz der Väter wendet sich zu einem Herz seines Kindes. Und ein Kindesherz wendet sich zurück zu dem Herz seines Vaters. Und dann hat uns Annemarie da hineingenommen in ihre eigene, ganz erschütternde Lebensgeschichte. Vielen Dank an dieser Stelle an die Technik. Ich hab die Predigt nur dadurch hören können, dass ihr die ins Internet gestellt habt, denn ich war unten im Kinderdienst. Und ich war so berührt davon, wie Annemarie uns erzählt hat von ihrem gesamten Stammbaum, einer Verwandtschaft, die belastet, überschattet, gequält ist von psychischer Krankheit, von Sucht, von Not, von Sünde. Und wir hatten leider keine Zeit mehr, am Ende dieses Gottesdienstes noch in eine Gebetszeit einzutreten. Aber ich glaube, dass letzte Woche Menschen hier für sich innerlich gesagt haben: Ich will das, was Annemarie dort erlebt hat. Ich möchte einen Schlussstrich setzen unter diese lineare Sünde und unter dieses Weiterreichen von Belastungen, die schon von meinen Urgroßeltern über meine Groß- und meine Eltern an mich weitergegeben werden. Schluss damit! Ich möchte, dass ihr für mich betet. Und wenn das der Fall ist, dann bitte ich euch, dann nutzt die Gelegenheit heute am Ende des Gottesdienstes und kommt nach vorne und sagt: Das bin ich. Ich bin ein Vater, der sich wieder zurückkehren möchte zu meinen Kindern. Ich bin einer, der umkehren möchte, weg von dem, was meine Eltern falsch getan haben, hinein in ein Leben in der Freiheit. Ja, und heute möchte ich das gerne vertiefen und fortsetzen. Heute geht es um den Dienst an den Kindern, um die nächste Generation, um die weitreichende Wirkung von Kinder- und Jugenddienst und um den unschätzbaren Wert, den Kinder in Gottes Augen haben. Markus 10, Vers 13 bis 16 ist unser Bibeltext. Markus 10, 13 bis 16. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als das Jesus sah, wurde er unwillig, oder man könnte sogar sagen, richtig ärgerlich. Und er sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn ihnen gehört das Himmelreich. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Das hatten wir vorhin. Und dann der letzte Vers: Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Wenn man das modern übersetzt, steht da: Und er knuddelte sie, drückte sie fest, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Vor fast 50 Jahren wird ein kleiner Junge in einem Dorf im Norden Deutschlands, im Weserbergland, eigentlich um die Ecke, geboren. In ein Dorf hinein, was von Gott nie was hatte hören wollen. Und in eine Familie hinein, die ähnlich erdrückt war wie Annemaries Familie. Hineingeboren in eine kranke, völlig zerbrochene Situation. Seine Mutter war mal gläubig als Kind gewesen, ist aber nun verheiratet mit einem cholerischen, geldgierigen, machtbesessenen Ehemann. Mit inzwischen 5 Kindern ist sie gefangen in dieser Ehe, hat mehr Angst vor der Scheidung als vor dem Missbrauch und sie wird depressiv. Unfähig, irgendwelche Gefühle zu zeigen, auch zu ihren Kindern. ertränkt sie ihren Schmerz im Kettenrauchen und fühlt sich dadurch nur immer noch schuldiger. Wie kann sie je zu Gott zurückkommen, wo sie so alles in den Grund geritten hat? Und der kleine Junge, der friert in seinem Herzen. Und er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass ihn seine Mutter wenigstens einmal in den Arm nehmen würde. Als der kleine Junge seinen großen Bruder dabei beobachtet, wie der vergeblich versucht, gegen das kaputte, kranke System in dieser Familie zu rebellieren, da schließt dieser kleine Junge einen Entschluss. Niemals, niemals werde ich hier in dieser Familie jemandem etwas anvertrauen. Dieser Ort ist nicht sicher. Meine Traurigkeit, meine Freude, nichts sollen die anderen erfahren. Vor ebenfalls genau 50 Jahren kommt ein älteres, gläubiges, deutsches Ehepaar aus der Ukraine genau in dieses Dörfchen. Nur ein paar Straßen neben dem Haus des Jungen bauen sie ihr Haus und stellen fest, dieses Dorf ist verschlossen für Gott. Sie beginnen sonntags morgens, die wenigen, die etwas von Gott wissen wollen, in ihr Wohnzimmer einzuladen. In den Hausbibelkreisen wird klar, das ist nicht Gottes Werk, nicht Gottes Tür für dieses Dörfchen. Und so wendet sich der alte Ukrainer an ein junges, ganz, ganz junges Ehepaar in seinem Hausbibelkreis. Die beiden sind gerade erst 21 und 23 Jahre. Und er sagt zu ihnen, wäret ihr bereit, hier in meinem Wohnzimmer eine missionarische Kinderstunde zu beginnen? Vor 50 Jahren, das Konzept gab es damals noch gar nicht. Wäret ihr bereit, die Kinder dieses Örtchens hier zu sammeln und ihnen Jesus zu bringen? Natürlich haben sie gesagt, ja klar. Nee, die haben gesagt, nein, wir sind doch viel zu jung, das können wir nicht. Der Mann ist schüchtern, ich glaube nicht, dass ich das kann. Na, davon lässt sich wohl, so behaupte ich, wissen einige hier von euch, die aus dem Osten kommen, davon lässt sich ein Mann aus der Ukraine nicht abschütteln, der sagt, gute Antwort, das ist genau richtig. Hättest du gesagt, ich kann das, dann hätte Gott ja keinen Raum gehabt. Nein, aber weil du sagst, du kannst es nicht, bist du genau der Richtige für diesen Dienst. Schlagendes Argument, die beiden lassen sich überzeugen und es geht los. Und irgendwie gelangt der kleine Junge zusammen mit seinen vier Geschwistern auch in diese Kinderstunde. Der Junge liebt die Geschichten. Er liebt das Singen. Aber vor allem liebt er dieses herzliche Leiterehepaar. Schon bald werden diese beiden Menschen für diesen Jungen so etwas wie Ersatzeltern oder Paten. Und das schönste Erlebnis in der Kindheit dieses Jungen passiert in einer solchen Kinderstunde. Eines Tages sind die Kinder auf einem Ausflug und der Leiter gesellt sich neben den Jungen und fragt ihn so beim Laufen, na, und wie geht's dir? Und wie geht's dir? Hat er mich das gerade gefragt? In seinem ganzen Leben hatte noch niemals jemanden diesen Jungen gefragt, wie geht es dir? Der Junge spürt, der meint das ernst. Der will das ja wirklich wissen. Und während der Leiter keine Ahnung hat, was diese kleine Frage für diesen kleinen, gequälten Jungen bedeutet, da öffnet sich ein Herz, ein kleines Kinderherz und weiß, hier habe ich jemanden, der es wirklich wissen will, der mich kennenlernen will, dem ich wichtig bin. Es ist der Beginn einer lebenslangen Freundschaft und Patenschaft. Die missionarische Kinder- und Jugendarbeit wird für viele Kinder in diesem Dorf ein Zuhause. Der Junge wird selbst schon als 14-Jähriger ein feuriger und begeisterter Mitarbeiter. Erst im Kinderdienst, dann bei den Teens, später wird er Jugendleiter. In seiner Schule leitet er den Schülerbibelkreis. Überall redet er fanatisch von Jesus. Mit Spott kann er gut umgehen. Das hat er in seiner harten Familie kennengelernt. Als er 5 Jahre alt war, hatte in dem Kindergottesdienst die Leiterin eine Geschichte erzählt von einem Missionar aus Afrika. Und der Junge sprang auf und rief spontan: Ich werde auch mal Missionar. Und 30 Jahre später nimmt Gott diesen Jungen beim Wort und schickt ihn nach Sierra Leone, nach Westafrika. Naja, habt das rausgefunden, das bin ich. Und aus der Kinder- und Jugendarbeit von damals, da kamen so viele junge Leute zum Glauben, dass schon ein paar Jahre später aus dieser Kinderarbeit, und zwar wirklich aus der Kinderarbeit heraus, eine Gemeinde gegründet wurde. Die bestand fast ausschließlich aus jungen Menschen, die den Jugendkreis durchlaufen hatten. Die gibt es heute noch in Bad Eilsen. Und die Geschichte, die setzt sich fort, ständig. Vor einer Woche habe ich eine E-Mail bekommen von einem von meinen Jugendlichen, als ich Jugendleiter war. Der Matthias schreibt mir: Du Jan, mir ist einfach über die letzten Monate nochmal bewusst geworden, wie dankbar ich bin für die Menschen, die in mein Leben investiert haben. Und du gehörst definitiv dazu. Der Matthias war damals auch so eine schüchterne und kleine Seele wie ich. Der ist heute Projektmanager bei Christliche Fachkräfte International. Seit 6 Jahren sendet der jeden Tag junge Menschen wie unsere Anna-Maria Kampmann raus in Auslandsmissionseinsätze in Afrika, in Südeuropa, in Südostasien. Und so setzt sich der Entschluss, den ein ukrainischer alter Immigrant für sich gefasst hatte: Ich will dieses Dorf erreichen. Und das Ja, was ein junges Ehepaar gesagt hat, als da eine unmögliche Aufgabe vor ihnen stand, so setzt sich der Gehorsam dieser Menschen fort, Welle für Welle, Generation für Generation. Jesus sagt: Lasst die Kinder zu mir kommen. Ihnen gehört das Himmelreich. Lass dich einladen, lass dich einladen, ich bitte dich. Vielleicht ist das dein Ruf. Vielleicht bekommst du gerade einen Vorgeschmack von den ungeahnten Möglichkeiten, die es bedeuten würde, wenn du dich nur in das Leben eines einzigen jungen Kindes, eines einzigen Teenagers, eines einzigen traurigen, schüchternen, mit sich selber so fürchterlich unzufriedenen Jugendlichen hinein investierst. Und wie? Wisst ihr noch den letzten Bibeltext, den Jesus da, den letzten Vers, den wir gelesen haben? Jesus herzte sie, er umarmte sie, knuddelte sie, er legte seine Hände auf sie. Wisst ihr, Kinder- und Jugendarbeit, das ist nichts Theologisches. Ich stehe hier oben nicht, weil ich Griechisch kann. Ich stehe hier, weil ich euch ein Beispiel geben möchte dafür, dass Kinderarbeit, Jugenddienst, das passiert mit dem Herzen. Das passiert ganz ohne Worte. Das ist gelebte Liebe. Das ist das, was Annemarie gerettet hat, als sie aus ihrem notvollen Leben auf einmal auf ein paar Jugendmitarbeiter traf, die ihr gesagt haben: Wir bringen dich zum Taekwondo. Wir holen dich da raus. Wir bringen dich in den Gottesdienst. Wir glauben an dich. Wir werden dir Paten. Ja, wirst du sagen, vielleicht nickend: Das ist schön, ne? Haben wir jetzt gehört. Jugendmitarbeiter haben wir gerade gesehen. Massen, ja, also fast mehr als Kinder. Da können wir jetzt ja eigentlich sagen: Gehen wir nach Hause, der Kaffee wartet. Tut mir leid, ganz so gut sieht es nicht aus im Moment. Wenn wir die Zeit 5 Jahre zurückdrehen, dann würden wir in diesem Raum hier genauso viele Kinder und noch mehr Kinder sehen wie heute. Damals spielten die hier auch Sonntag für Sonntag in unseren Gottesdiensten, die vielen lieben Kinderchen. Und dann gingen sie runter zum Schäfchenraum, zur Arche und zum Vaterhaus. Aber die traurige Wahrheit ist, dass ganz viele von diesen Kindern heute nicht mehr hier sind oder nur noch selten kommen. war es, dass irgendwann im Alter zwischen 12 und 18 Jugendliche, Teens, sich entscheiden, zwar nicht den Glauben an den Nagel zu hängen, aber zumindest sich gegen unsere Gemeinde zu entscheiden. Was sind denn die Gründe, frage ich mich. Wir versuchen das gerade mit einer Umfrage herauszufinden und ich möchte euch einladen, die ihr in dem Alter zwischen 12 und 18 seid, dass ihr mal auf die CAT oder mich zukommt. Wir würden gerne, dass ihr einen Fragebogen für uns ausfüllt, damit wir verstehen, was haltet ihr denn von unserer Gemeinde? Wie fühlt ihr euch denn hier wertgeschätzt? Was sind denn die Dinge, die euch stören? Das könnt ihr ganz anonym. Ich denke, wir können aus den bisherigen Umfragen schon zwei Gründe festmachen. Der eine Grund, das muss ich gar leider sagen, das sind wir. Da können wir nicht der Gesellschaft oder irgendwas anderen in die Schuhe schieben. Die Gemeinde, die Art, wie wir unseren Gottesdienst praktizieren und wir Eltern. Viele unserer Teens und Jugendlichen finden ihre Jugendleiter toll, finden aber den Gottesdienst nicht besonders jugendgerecht und die Predigten uninteressant. Die Mehrheit sagt, sie werden hier zwar beachtet, hätten aber niemanden, mit dem sie wirklich mit Tiefgang über ihre Probleme reden können. Einige sagen, ihre Eltern würden zwar regelmäßig für mit und mit ihnen beten, und trotzdem haben die Jugendlichen Schwierigkeiten, in ihren Eltern Vorbilder im Glauben zu sehen. Sorry, das ist das noch nicht. Das ist noch nee, die kommt danach noch. Geschwister, ich fürchte, dass wir Erwachsenen hier mal ganz ehrlich uns an die Nase packen müssen. Ich einschließlich. Wenn wir uns in den Spiegel schauen, dann müssen wir sehen, dass sich was ändern muss in unseren Beziehungen zu unseren Jugendlichen. Was passiert nicht an der Art, wie wir Gemeinde zusammen mit unseren Jugendlichen praktizieren? Ist diese Gemeinde und sind unsere Familie Orte, in denen wir unsere kostbaren Schätze gut aufheben und beschützen? Und ich möchte an dieser Stelle euch Jugendlichen um Vergebung bitten, von mir und von uns als Gemeinde, dafür, dass wir nicht gut genug euch begleitet haben, euch geliebt haben, eure Wege mitgegangen sind, eure Probleme geteilt haben. Und ich wünschte mir, dass ihr uns noch mal eine Chance geben würdet. Johann Wolfgang von Goethe sagte mal, also ich mag den Kerl nicht, also Verzeihung, ja, aber Johann Wolfgang von Goethe ist jetzt nicht einer, den ich natürlicherweise zitieren würde, aber da hat er mal einmal was gesagt, das hätte fast von Jesus kommen können, so gut war das. Der sagte, zwei Dinge sollten Kinder von ihren Eltern bekommen, Wurzeln und Flügel. Ich finde das gut. Und vielleicht sagst du, oh ja, das unterschreibe ich voll. Also Wurzeln sind für meine Kinder auf jeden Fall gut. Ja, Wurzeln, das ist gut, da kommt es nicht vom rechten Weg ab. Und da bleibt es immer schön zu Hause, auch schön früh abends. Und dann betonieren wir unsere Kinder mit ihren Wurzeln in unser Zuhause ein, fast so wie eine Pflanze mit Beton. Die läuft schon mal nicht mehr weg. Das darfst du nicht. Das will Gott nicht. So eine Erziehung funktioniert. Die funktioniert gut, solange wie dein Kind schwach genug ist, sich nicht wehren zu können. Aber wehe der Tag kommt, an dem dein Sohn und deine Tochter die Kraft findet zu rebellieren gegen das Gefängnis, das wir gebaut haben. Unsere Kinder brauchen Flügel, nicht nur Wurzeln. Und sie müssen selbst lernen zu fliegen. Vertraust du deinen Kindern im Umgang mit Freiheit? Erlaubst du ihm, sich auszuprobieren, Fehler zu machen? Oder haust du dann nochmal drauf? Ja, und die zweite Gefahr an diesem Vers, also in diesem Satz hier, ist genauso real. Flügel ohne Wurzeln. Wenn das passiert, dann ist eigentlich dem Diebstahl unserer Kinder Tür und Tor geöffnet, wenn sie fortfliegen, ohne zu wissen, wo ihre Heimat ist. Jesus sagt in Lukas 17, es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen, aber weh dem, durch wen sie kommen. Es wäre für ihn besser, wenn ein großer Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einem dieser Kleinen einen Anstoß zur Sünde gibt. An dieser Stelle war ich jetzt versucht, uns Eltern alle nochmal die Gefahr des Internets vor Augen zu führen. Also, ne, das fürchterliche Internet ist auch gefährlich. Sag ich jetzt auch nochmal so. Auf die Frage, wann man bei Jugendlichen von Internetsucht sprechen muss, sagt ein Dr. Thomasius von der Uniklinik in Hamburg, Suchtforscher: Also Internetspiele können, das ist jetzt mal an euch gerichtet, strategisches Denken, Konzentrationsfähigkeit, Reaktionsgeschwindigkeit mindern. Nein, Quatsch, fördern. Na, ist so gut, ne? Es fördert alles das, was euch so genial macht. Sie erfordern Fantasie, sogar soziales Engagement regen sie an. Aber Sorgen machen wir Forscher uns dann, wenn dem Jugendlichen die Kontrolle über Spielzeiten verloren geht, wenn sie andere Interessen und Verpflichtungen unbedeutend werden und wenn Schulleistungen nachlassen. Gefährdet sind vor allem Jungen, die in den Internetspielen einen Ersatz für etwas suchen, das ihr Lebensalltag nicht hergibt. Anerkennung, Selbstbestätigung und das Gefühl, das Geschehen selber bestimmen zu können. Ja, also, das Internet ist ein gewaltiger Sogfaktor, der unsere Kinder stiehlt. Aber ich glaube, es gibt noch eine viel wichtigere Kraft, die unsere Jugendlichen beeinflusst. Könntet ihr da nochmal die Grafik hinhängen? In der Sinus-Studie 2016, da heißt es als Fazit, 14- bis 17-Jährige, die wollen vor allem eines sein. Sie wollen sein wie alle. Das ist unsere heutige Generation Jugendlicher. Während die 68er und ehrlich gesagt ich auch noch, ich habe meine Bestätigungen daraus genommen, dass ich genau anders war als alle anderen. Heutzutage ist das Wort Mainstream für Jugendliche gar kein Schimpfwort mehr. Die wollen genau da sein und das machen und das tragen und sein wie die anderen. Und woran liegt das? Eine andere Studie der BMUB, die sagt, ich gehe mal hier rüber, alles das, was der orangene Balken ist, das ist den Jugendlichen wichtig. Ja? Und ihr seht schon hier, gute Freunde haben, die einen anerkennen und akzeptieren, das ist eins der wichtigsten Dinge, die einem Jugendlichen heute was bedeuten. Eigenverantwortung leben, einen Partner haben, eine gute Ausbildung haben, ja, das ist doch toll. Mensch, endlich sind unsere Jugendlichen vernünftig geworden. Könnt ihr mal hier unten gucken, was da steht? Der vorletzte Punkt, könnt ihr das lesen? An Gott glauben ist noch für 17 von 100 Jugendlichen eine wichtige Angelegenheit. Und nun fragt euch mal, wenn alle Jugendliche so sein wollen, wie alle Jugendliche sind, und unsere Jugendlichen gehören zu den 17%, die noch mit Gott was zu tun haben wollen, dann haben unsere Jugendlichen ein ernstes Problem, denn sie wollen ja auch so sein wie alle. Und hier spreche ich an euch Jugendliche mal. So platt wie das klingt, ihr habt als Kinder mal das Kinderlied gesungen, sei ein lebendiger Fisch und schwimm gegen den Strom. Und ich sage dir eins, es gibt eine Entscheidung, die du in deinem Leben früher oder später treffen musst. Entweder du machst Mainstream, entweder das geht flussabwärts, entweder du rennst wie so ein Lemming innerhalb von einer Masse von 2,5 Millionen Lemmingen, die jedes Jahr auf die amerikanische Küste zurennen und sie rennen und rennen und keiner weiß, warum rennen wir denn eigentlich? Bis die ersten Lemminge vorne über die Küste in den Atlantik hineinfallen und merken, oh, das war keine gute Idee, aber sie können nicht mehr bremsen. Und genau so bitte ich dich, dass du dich entscheidest. Willst du Mainstream oder willst du Gott? Wann machst du Schluss? Wann wirst du sagen, genug ist genug? Ich will nicht mehr, dass alle sagen, was alle sagen. Ich will, dass alle hören, was ich sage. Denn ich habe was zu sagen. Ihr habt was zu sagen. Meine Güte, ihr seid unsere Generation, unsere neue Zukunft. Ihr seid das, was uns das Kostbarste ist, was wir haben in dieser Gemeinde. Und ich bitte euch, steht auf für eure Generation. Seid ihnen Licht und Wegweiser. Und ich möchte damit zum Schluss kommen und euch einladen, dass wir noch eine Gebetszeit für uns alle nehmen. Mit diesen drei Punkten, die wir heute angesprochen haben. Vielleicht ist es für dich dran, dass du Schluss machst mit den Lügen, Sünden, Belastungen deiner Vergangenheit. Vielleicht ist es für dich dran, dass du heute im Gebet mit uns und deinen Gebetshelfern zusammen sagst, nein, nein zu allem, was meine Eltern auf sich geladen haben. Es soll nicht mein Teil sein. Vielleicht ist es für dich dran, dass du sagst, ich habe da was leise gespürt. Vielleicht will Gott mich ja auch, aber ich bin genau wie dieser 21-jährige und 23-jährige Jugendleiter, die gesagt haben, ich kann das doch nicht. Und der Herr sagt zu dir, hey, wen ich rufe, den rufe ich. Dann komm. Und Gott wird daraus einen Weg machen. Und vielleicht ist es so, dass du ein Jugendlicher bist oder ein Vater bist oder eine Mutter bist und ihr merkt zusammen, hey, wir haben das zusammen nicht gut gelebt. Wir haben uns irgendwie auseinandergelebt. Ich sehe dich, wie du mir über Monate schon mehr und mehr entgleitest. Und ich möchte dich um Entschuldigung bitten, Sohn, Tochter. Ich möchte, dass wir wieder zusammen nach vorne kommen zum Beten. Ich möchte, dass sich bei uns was vereint. Ich will dieser Trennung von uns Einhalt gebieten. Würdest du mit mir zusammen vorne zum Gebet kommen? Wie wäre das?
Jan, vielen Dank für diese gute und auch aufrüttelnde Botschaft. Es ist so wichtig, dass wir als Erwachsene nicht mit dem Finger zeigen auf die Kinder und was sie doch alles und wir damals, sondern dass wir, wie du gesagt hast, Jan, an die eigene Nase packen. Und dass wir zu Jesus, zum Kreuz kommen und dass wir erkennen, wir brauchen da Hilfe. Wir brauchen da Gnade von Gott, die uns Vergebung schenkt und uns auch befähigt. Das macht Gnade. Schenkt Vergebung und befähigt. Befähigt zu Versöhnung mit den eigenen Kindern. Befähigt zur Veränderung für die Zukunft. Und das wünsche ich uns allen so sehr. Während wir so in Gottes Gegenwart im Lobpreis gleich auch nochmal so eine Zeit verbringen wollen, eine Ministry Time, eine Zeit, wo wir den Dienst unserer Geschwister in Anspruch nehmen wollen und uns Gott zur Verfügung stellen und Gott an uns arbeiten und wirken und dienen lassen, so wo Gott etwas in unseren Herzen verändert. Nochmal, ich finde das so gut, dass es nicht einfach ein Aufruf ist, okay, wir brauchen mehr Kindermitarbeiter, Jugendmitarbeiter, wir brauchen, sollten und müssten doch. Nein, es ist erstmal ein Appell an unser Herz, an unsere Herzenshaltung. Aus dem Herzen heraus folgen dann auch Worte und auch Taten. Aber es geht um unser Herz. Und oft ist es so, dass es gar nicht so bewusst eine Entscheidung ist, diese Fehler zu machen, die wir machen in unserem Leben, sondern dass es so schleichend kommt und dass wir diesen Weckruf einfach brauchen, neu so wahrzunehmen. Wie leben wir eigentlich, wenn unsere Kinder uns so wahrnehmen, dass wir oft nicht wirklich ein Vorbild sind? Dass wir sie zwar irgendwie wahrnehmen und beachten, aber irgendwie nicht so nah genug sind, dass sie sich uns öffnen könnten. Da muss sich doch was verändern. Und vielleicht ist es so, dass wir da irgendwie auch nicht anders können, weil wir es auch nicht besser gehabt haben oder erlebt haben. Und da ist so diese Unfähigkeit. Und Gott möchte ein tiefes Werk in unseren Herzen und hier in unserer Gemeinde tun. Generationen miteinander. Der Geist des Elia, der die Generationen verbunden hat, der losgegangen ist, den Nachfolger Elisa zu suchen, zu segnen und einzusetzen. Das ist, was Gott ausgießen und schenken möchte in unserer Mitte. So möchte ich bitten, dass die Geschwister aus der Gemeindeleitung, die Hausgruppenleiter, das Segnungsteam, wir werden viele brauchen, dass ihr nach vorne kommt, um zu beten. Vielleicht wäre es auch gut, wenn die Generationen hier einfach mal so füreinander beten. Die ältere Generation für die jüngere, dass man aufeinander zugeht. Ich will gar nicht so das eingrenzen und einschränken, wie das jetzt laufen soll, diese Zeit. Aber ich wünsche mir sehr, dass der Heilige Geist hier etwas tut. Vielleicht ist es gar nicht unbedingt dran, für dich nach vorne zu kommen und für dich beten zu lassen durch jemanden aus der Gemeindeleitung, sondern es ist vielleicht dran, für dich auf die nächste Generation zuzugehen oder dich mit deinem eigenen Kind zu versöhnen und zu sagen, ja, das soll nicht einfach so weitergehen, ich will mich ändern. Bitte entschuldige und bitte vergib mir, da wo ich dich nicht wahrgenommen habe und meinen Willen durchsetzen wollte und gar nicht gefragt habe, wie geht's dir eigentlich? Möge der Heilige Geist hier etwas tun, was über unsere menschliche Vorstellung hinausgeht. Das ist so echt mein Wunsch, dass der Heilige Geist hier etwas tut. Und darum sind wir alle in der Pflicht, was wir daraus machen. Was der Heilige Geist dir so jetzt zeigt, mach das einfach mal. Wie gesagt, ich möchte bitten, dass einige aus der Gemeindeleitung, Hausgruppenleiter, aus dem Segnungsteam nach vorne kommen, um sich anzubieten, für Menschen zu beten, die vielleicht den Generationenfluch brechen wollen und sagen wollen, das soll sich nicht so weiterziehen. Ich sehe das, was ich nicht will, das tue ich. Und das, was ich bei meinen Eltern erlebt habe und mir damals gesagt habe, so will ich es auf gar keinen Fall, aber irgendwie tue ich das Gleiche. Und ich will das zum Kreuz bringen und eine Segenslinie beginnen. Oder ja, vielleicht ist es für dich dran, kommen und für dich beten zu lassen. Ich bin da hilflos, ich brauche Gottes Hilfe. Oder du bist da und fühlst dich angesprochen. Ich will ein Teil der Antwort sein. Ich will ein Mitarbeiter sein für die Kinder, die Teenager, die Jugendlichen. Und ich will jemand sein, der die Kinder knuddelt, umarmt, für sie da ist, ohne sie zu erdrücken. Da braucht es auch eine Feinfühligkeit. Wie auch immer der Heilige Geist das jetzt führt, wir wollen Gott Raum geben zu wirken. Lass uns doch innerlich aufstehen und sagen, ja Herr, hier bin ich, was willst du mir heute sagen? Und dadurch vielleicht auch äußerlich das zum Ausdruck bringen, dass wir mal gemeinsam aufstehen. Und wie gesagt, Mitarbeiter kommen bitte nach vorne, die ich angesprochen habe. Und dass wir so innerlich aufstehen vor Gott und sagen, Gott, zeig mir, was willst du mir heute sagen? Halleluja. Wir haben hier auch einige Lehrer unter uns, die sich investieren für die nächste Generation. Erzieher, die das im Beruf auch tun. Das ist so ein wertvoller Dienst. Und vielleicht ist es für dich auch gut zu sagen, so, mir ist die Tragweite bewusst und ich will für mich beten lassen. Dann darfst du auch kommen. Also wie der Heilige Geist es führt. Halleluja. Danke, Jesus, dass du selbst ein Freund der Kinder bist und dass du niemanden aus dem Blick lässt, dass du jeden beachtest, Kinder und genauso die Erwachsenen. Du kennst auch unsere Nöte, Herausforderungen und auch oft die Unfähigkeit. Und wir bitten dich um deine Hilfe und wir bitten um deine Begegnung und Berührung. Wir wollen nicht einfach irgendwie weitermachen im Strom, sondern wir brauchen deine Gnade, deine Vergebung, deine Befähigung. Tu ein tiefes Werk hier in unserer Gemeinde und im Leben jedes Einzelnen. Heiliger Geist, bitte sprich du jetzt in unsere Herzen hinein und zeig uns, wo du uns verändern willst, was für uns der nächste Schritt ist.